Kriege sind unglaubliche Innovationsdriver. Das war schon immer so. Im Krieg werden plötzlich Dinge möglich, die in Friedenszeiten entweder gar nicht möglich sind oder 20 Mal so lange dauern. Also wirklich, die Ukrainer machen teilweise in Wochen Sachen, die bei uns in Friedenszeiten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Also das ist keine Übertreibung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich begrüße Sie in Vertretung von unserem Chefredakteur Sebastian Mattes ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Seit anderthalb Jahren haben wir Krieg in Europa. Und während dabei einerseits Leben, Städte und Infrastruktur zerstört werden, entsteht auch ganz viel Neues. Schon immer waren Kriege Treiber für Innovation. Was sonst Jahrzehnte dauert, passiert im Krieg, wie gerade gehört, oft schon in Wochen und Monaten. Deswegen wollen wir heute über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen. Und speziell darüber, welche Rolle genau neue Technologien und neue Waffensysteme wie Drohnen dabei spielen. Und wie gerade dieser Krieg die Zukunft der Kriegsführung beeinflussen wird. Die Expertin, die das in Deutschland wohl am besten erklären kann, ist heute bei uns zu Gast. Dr. Ulrike Franke ist Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations, einem Think Tank für europäische Außenpolitik. Zu ihren Schwerpunkten gehören die deutsche und europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Zukunft der Kriegsführung sowie die Auswirkungen neuer Technologien wie Drohnen und künstliche Intelligenz auf Geopolitik und Kriegsführung. Außerdem ist sie Co-Moderatorin des Podcasts Sicherheitshalber. Mit ihr spreche ich auch darüber, warum Panzer immer noch wichtig sind, wieso Amazon, Microsoft und Google jetzt auch im Krieg mitmischen und welchen Impact die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz auf die Einstellung der Deutschen zu ihrer Verteidigung hat.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI. Aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Und damit gleich zu unserem Gast, der Expertin für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Dr. Ulrike Franke. Herzlich willkommen, Ulrike.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, geht sehr gerne. Du bist ja spätestens in den vergangenen anderthalb Jahren zu einer der bekanntesten Expertinnen für Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Landes geworden. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich zum Beispiel aus dem Fernsehen oder auch aus dem Podcast Sicherheitshalber. Aber wie arbeitet eigentlich eine Forscherin wie du in einem so aktuellen Konflikt, wenn sie gerade nicht von Journalisten interviewt wird?
Ja, also der Punkt ist, ich habe natürlich weniger Zeit für tiefergehende Forschung, weil in der Tat viele Anfragen aus den Medien kommen. Und mir ist das ja auch sehr wichtig, die zu beantworten, weil ich das sehr wichtig finde. Also das ist jetzt auch nicht nur irgendwie Selbstdarstellung, sondern zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen, war immer zu sagen, wir müssen diese Debatten stärker in die Gesellschaft tragen. Insofern versuche ich das auch alles zu beantworten. Aber klar, ich schaufel mir letztendlich Zeit frei und versuche dann auch nochmal tiefergehend mit Dingen anzusehen, eben zu schauen, was hat sich verändert, auch durch den Krieg. Wo passieren Dinge jetzt vielleicht auch in Anführungsstrichen im Schatten des Krieges, auf die man gar nicht so sehr schaut. Wie kann ich da einen Beitrag leisten?
Wie hat sich denn deine Forschungsarbeit ganz konkret seit dem Ausbruch des Krieges verändert?
Also das Erste ist, dass es wirklich einfach viel mehr Interesse gibt und deswegen ja mehr Medienanfragen. Und in gewisser Weise wird man natürlich auch ein ganz klein bisschen durch das Interesse der Menschen gelenkt. Also wenn Anfragen zu spezifischen Themen kommen, dann beschäftige ich mich damit noch mal mehr. So ein Beispiel wäre jetzt, aktuell sprechen wir viel über das European Sky Shield, diese Flugabwehr-Initiative, die von Deutschland gestartet ist und die Flugabwehr für Europa kreieren soll. Und da treten jetzt gerade auch viele neue Länder bei, Österreich, die Schweiz und so weiter. Und dazu gibt es viele Anfragen. Das schaue ich mir dann nochmal gesondert eben an, wenn ich merke, dafür gibt es Interesse. Und natürlich auch ganz klar schaue ich, inwieweit meine Themenbereiche direkt von dem Krieg tangiert werden. Mhm. Und da gibt es zwei ganz klassische Beispiele. Also das eine, wozu ich eben arbeite, sind diese neue Technologien. Und deswegen schaue ich eben gerade ganz aktuell, wie werden denn neue Technologien, Drohnen, künstliche Intelligenz etc. im Krieg in der Ukraine eingesetzt? Welchen Einfluss haben die? Das ist so ein Fall der echten Welt. Und ein anderes Thema, was ich ganz spannend finde, ich habe vor dem Krieg gearbeitet zu den sogenannten neutralen Staaten innerhalb der Europäischen Union. Also da haben wir ja ein paar, eben Österreich, Irland, Malta, Zypern, Schweden, Finnland. Und Schweden und Finnland sind jetzt eigentlich nicht mehr neutral, beziehungsweise ja nicht assoziiert, insofern als dass die ja der NATO beitreten wollen oder werden. Und genau, diese Neutralitätsfrage in Europa stellt sich jetzt neu und da beeinflusst der Krieg und die Diskussion darüber ganz direkt meine Arbeit. Dasselbe mit der deutschen Verteidigungspolitik. Wir haben jetzt 100 Milliarden
Sondervermögen,
wir haben die Zeitenwende, Diskussion, all sowas. Das beeinflusst natürlich auch ganz klar, wie über gewisse Dinge diskutiert wird und was ich mir angucke und ja, was sich da so tut.
Mhm. Wir Journalisten wollen ja von Experten am liebsten immer gleich die Live-Analyse, am besten wie bei so einem Fußballspiel und dann auch noch verstehen, warum der jetzt auf den Spieler den Ball weitergegeben hat. Wie schnell und über welche Quellen kommen denn Informationen eigentlich bei dir an? Wie informierst du dich quasi live über den Krieg?
Ja, das ist auch eine richtige Herausforderung, als dass ich finde es ja immer wichtig, auch zuzugeben, wenn man was nicht weiß. Mhm. Also ich sage häufiger aktuell in Interviews, das weiß ich nicht, das kann ich nicht von hier aus nachprüfen. Da kenne ich diese Quelle, aber das kann auch nicht stimmen. Es passiert dann eben auch, aber auch regelmäßig, dass dann Kritik zurückkommt, eben von Zuschauer, Zuschauerinnen, wo es heißt, ja, das will eine sie will eine Expertin sein, weiß aber nichts. Wo ich mir immer denke, ja, woher soll ich denn wissen, wer jetzt den Drohnenangriff auf Moskau geflogen hat? Das ist so ein Beispiel, wo ich natürlich auch zugefragt wurde. Wie informiere ich mich? Viel natürlich eben auch Medienschaffende, die vor Ort sind. Also es gibt ja fantastische Journalisten vor Ort, die da berichten. Es gibt ja auch dank sozialer Medien viele Privatmenschen vor Ort, die berichten. Das muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen. Dasselbe mit offiziellen Aussagen der Kriegsparteien. Also vor allen Dingen ist es ja dann die ukrainische Seite, die natürlich eben auch Verlautbarungen macht und Dinge zeigt und ankündigt. Da muss man sich natürlich klar darüber sein, dass wir auch in einem Informationskrieg uns befinden und die beiden Seiten natürlich immer zeigen, was sie zeigen wollen und da auch eine Agenda hintersteht. Aber trotzdem hilft das natürlich auch, um Dinge einzuordnen. Man spricht mit anderen Experten, gerade eben zu spezifischen Themen. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine besondere Russland-Expertise. Da ruft man dann eben auch einen Kollegen an und fragt, kann Folgendes denn sein? Und dieses Waffensystem, wie kann das denn eingesetzt werden? Und haben die das überhaupt und solche Dinge? Aber es ist einfach eine permanente Aufgabe. Und es bleibt eben dabei, dass immer auch so ein Element der Unsicherheit mit drin ist und dass man Dinge abschätzen muss und sagen muss, das erscheint plausibel. Also ich benutze jetzt sehr viel das Wort plausibel dieser Tage. Ich muss sagen, das wäre möglich, das ist ein Szenario, das Sinn macht, das ist eine plausible Erklärung, ob dem dann so ist. Wissen wir oft nicht, wird sich erst zeigen, wird sich vielleicht auch nie zeigen, je nach Ereignis.
Ja, du hast ja internationale Beziehungen in St. Gallen, Paris und Oxford studiert und dein Lebenslauf, wenn man von außen drauf guckt, der liest sich so, als hättest du immer genau gewusst, wo du hin willst. Seit wann hast du dieses Interesse an Sicherheitspolitik?
Ja, liest sich relativ geradlinig, war auch einigermaßen geradlinig. Also es stimmt, ich habe angefangen quasi Politik plus zu studieren in Frankreich. Da studiert man Politik und Recht und Geschichte. Das ist ein bisschen so ein Sammelstudium. Und habe mich da eigentlich relativ schnell schon für Sicherheitspolitik interessiert. Aber dann, relativ schnell habe ich mich wirklich spezialisiert auf diese Sicherheitsverteidigungspolitik. Und schon meine Masterarbeit damals habe ich geschrieben über die sogenannten Revolutionen in militärischen Angelegenheiten. Das sind so Momente, in denen Kriegsführung sich in Anführungsstrichen fundamental verändert und das hängt ganz oft mit der Einführung von neuen Technologien zusammen. Also eben das Schießpulver, die Atombombe, der Panzer. Was bedeutet es, wenn irgendwie eine neue Fähigkeit aufs Schlachtfeld kommt? Was bedeutet das für die Kriegsführung? Wie verändert sich das? Und das fand ich eine sehr spannende Frage und das war eben, das sind jetzt dann so die späten 2000er, Anfang 2010er, wo eben diese ganze Drohnendebatte aufkam, also viel darüber geredet wurde, aber irgendwie es noch sehr wenig Wissen darüber gab. Also es gab eine große Narrative irgendwie, dass das alles irgendwie ganz revolutionär sei, aber niemand hat sich es genau angeguckt. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann schaue ich mir das doch mal genauer an und habe dann beschlossen, meine Doktorarbeit darüber zu schreiben. Habe mir dann angesehen, wie Drohnen ja die Kriegsführung verändern, wie verschiedene Länder sie einsetzen. Und bin tatsächlich in diesem Bereich irgendwie dann immer geblieben.
Gab es so einen prägenden Moment für dich schon in der Zeit davor? Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, bei dem Zeitraum, den du beschrieben hast, hätte 9/11 vielleicht auch ein sehr prägendes Ereignis für dich sein können.
Eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich falle ja genau in diese Millennial-Definition rein. Und wie wir aufgewachsen sind, eben gerade in Deutschland. Und ich fand ja immer, dass diese ganze Thematik von Sicherheitsverteidigungspolitik und auch Geopolitik, wirklich so die großen Veränderungen in der Welt, für uns eigentlich extrem fern erschienen und eigentlich so ein bisschen eine Geschichte von gestern waren. Also wir sind aufgewachsen in einer Zeit, wo man den Eindruck hatte, geopolitisch ist eigentlich alles entschieden. So die großen Schlachten sind geschlagen. Man sprach da ja auch vom Ende der Geschichte nach 1989. Und ich fand, wir haben das eigentlich sehr internalisiert. Und ja, und irgendwann habe ich irgendwie für mich dann ausgemacht, hey, vielleicht stimmt es nicht so und vielleicht ist die Geschichte nicht zu Ende und vielleicht kommt da noch was. Aber es ist gar nicht so, als könnte ich sagen, es gab den einen prägenden Moment. Was sicherlich eine Rolle gespielt hat, ist die Tatsache, dass ich eben aus Deutschland weggegangen bin. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe mein Abi dort gemacht, bin aber dann weggezogen. Und mit Frankreich und Großbritannien war ich in Ländern, die eine sehr andere Sicht auch auf Verteidigungspolitik und Militärthemen und so haben. Das hat es sicherlich auch nochmal beeinflusst, diese Sichtweise. Aber nee, also ich erinnere mich natürlich an 9/11 und auch den Kosovo-Krieg oder solche Geschichten. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, als könnte ich sagen, als hätte es so einen Aha-Moment gegeben, wo ich sage, ach guck mal, das ist wichtig. Irgendwie schien mir nur, dass wir das vielleicht in Deutschland zu sehr vernachlässigen, diese Thematik. Und ja, jetzt sieht es leider so aus, als hätte ich zumindest damit recht gehabt. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, spannend. Und jetzt bist du jedenfalls dann in die Sicherheits- und Verteidigungspolitik gekommen, quasi in diesem Moment, wo auch, wie du das gerade beschrieben hast, die neue Fähigkeit mit den Drohnen Einzug erhalten hat. Ich habe so den Eindruck, wir normalen Menschen nehmen Drohnen jetzt das erste Mal so richtig wahr, also als so absolut beherrschendes, allgegenwärtiges Thema im Krieg. Aber ich glaube, die USA haben ja schon erstmals vor 20 Jahren angefangen, Drohnen zu bewaffnen und sie auch in einzelnen Ländern eingesetzt. Würdest du schon sagen, es gibt eine qualitative Veränderung des Drohneneinsatzes?
Meines Erachtens gab es so zwei Wellen, und zwar in den späten 2000ern, frühe 2010er, da ging die Diskussion darüber los, dass die Amerikaner ihre Drohnen für gezielte Tötungen in Ländern wie Pakistan, Jemen, Somalia benutzen, also gerade auch außerhalb offizieller Kriegsgebiete, wie jetzt zum Beispiel Afghanistan und Irak. Dann gab es eine zweite Welle mit der Aufmerksamkeit, als Drohnen im zivilen Bereich plötzlich so wichtig wurden. Also dann irgendwie ja so Mitte der 2010er, wo plötzlich alle eine Drohne unterm Weihnachtsbaum hatten. Da hat sich dann die Sichtweise auch nochmal geändert. Und ja, jetzt in der Tat haben wir diesen sogenannten Drohnenkrieg in der Ukraine. Kurz vorher auch noch in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Da spielten Drohnen auch eine große Rolle. Es ist qualitativ insofern was anderes, als dass wir in der Ukraine eine unglaubliche Zahl an Drohnen im Einsatz haben und eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Systemen. Also
kannst du das mal ein bisschen skizzieren?
Ja, letzte Schätzungen gehen davon aus, dass die Ukraine, und das war noch vor dem Anfang der Gegenoffensive, 10.000 Drohnen im Monat verliert. Ne? Das heißt, wir haben da 10 und hunderttausende Systeme in der Luft. Und die Bandbreite der Systeme, die im Einsatz sind, geht von ja so einem System wie der Black Hornet. Das ist ein System, ganz ehrlich, das sieht aus wie ein Spielzeughelikopter. Also das ist 11 Zentimeter lang, hat einen Rotor, sieht wirklich aus wie ein Spielzeughelikopter, ist aber Militärtechnologie insofern, als dass das Überwachungstechnologie trägt. Startet von der Handfläche von den Soldaten, fliegt über ja die nächste Mauer, den nächsten Hügel und kundschaftet aus. Ist extrem wichtig und sinnvoll. Dann haben wir ganz viel im Einsatz, wirklich Quadcopter-Drohnen, die auch viele Privatmenschen, sicherlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen selber haben. Die werden auch ganz stark genutzt. Und dann geht das hoch bis zu Systemen, die 10, 11, 12 oder auch 20 Meter Spannweite haben. Das ist dann mehr so Richtung großes Modellflugzeug. Und die eben auch Bomben und Raketen und alles andere tragen können und tragen. Einer der Gründe, warum das so ein Drohnenkrieg ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die bemannte Luftfahrt, die bemannten Luftwaffen weitestgehend nicht zum Einsatz kommen können, wegen der starken Flugabwehr. Also es ist ein Krieg, der sich vor allen Dingen eben auf dem Boden abspielt. Das kann sich natürlich auch noch verändern im Laufe des Krieges.
Welchen Einfluss hat denn dieser massive Einsatz von Drohnen auch auf die militärische Taktik?
Was einfach wichtig ist, ist, dass wir jetzt eine Situation haben, in der 24 Stunden am Tag, 7 Tagen die Woche eine Überwachung durch die Luft stattfindet. Mhm. Das heißt, man ist am Boden eigentlich weitestgehend nicht mehr unentdeckt. Und das auch hinter den Frontlinien. Natürlich nicht unendlich weit ins Land hinein, aber eben schon eine ganze Zeit ins Land hinein. Weil so Drohnen natürlich auch eingesetzt werden können mit der Erwartung, dass man sie verliert. Also man kann sehr weit fliegen und sagt, ja, wenn die abgeschossen werden, dann werden sie halt abgeschossen. Kostet ja nur Geld. Und genauso wird das auch gemacht. Also sprich, man muss sich immer bewusst sein, dass man aus der Luft gesehen und auch angegriffen werden kann. Und das bedeutet zum Beispiel, dass eben sogenannte Hochwertziele, also einfach Dinge, die einem viel wert sind, ob jetzt in Geld oder wie auch immer gemessen, dass die gut versteckt werden, schnell bewegt werden. Riesenthema, ne? Also wenn man irgendwas hat, was einem viel wert ist, will man es schnell bewegen, damit es eben nicht aufgeklärt und bekämpft werden kann. Dieser Angriff aus der Luft und dieses Erspähen aus der Luft ist zum gewissen Grade neu. Und im Übrigen auch, was sich sehr stark geändert hat dadurch, durch diese Drohnen, ist, dass in Anführungsstrichen Fußsoldaten, also auch auf niedrigen hierarchischen Ebenen, die Soldaten die Möglichkeit haben, aus der Luft Informationen zu sammeln. Was ich damit meine ist, wir haben ja schon lange Luftwaffen, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie neu, dass es aus der Luft eine Überwachung und eine Aufklärung gibt. Aber vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder 30 Jahren wurden diese Bilder, die Aufklärungsflugzeuge gesammelt haben, dann eben nur an den Militärkommandeur gegeben. Also es hat sowieso viel länger gedauert, es war ein viel längeres Prozedere, es gab viel weniger Flugzeuge etc. etc. Aber vor allen Dingen haben eben ja nur so die hohen hierarchischen Level diese Informationen bekommen. Und jetzt können sich Soldaten auf dem Schlachtfeld in die Videoaufnahmen von Drohnen oft einklinken. Also wirklich so mit Terminal können sich einklinken und kriegen dann die Videos direkt in Realzeit zugespielt. Oder sie haben eben ihre eigenen Systeme, die eigenen kleinen Drohnen im Rucksack, mit denen sie über die nächsten Hügel gucken können. Und das ist eben auch, das bedeutet eben auch auf diesen ganz, ganz niedrigen hierarchischen Level, dass da anders agiert werden kann.
Können die denn auch entscheiden?
Unabhängiger.
Ja, das heißt.
Ja, genau. Mhm. Das ist eben der Punkt. Also da verändert sich auch so ein bisschen die Kriegsführung aktuell. Das ist natürlich, ich meine, die Ukraine kämpft natürlich auch einfach einen Verteidigungskrieg und versucht eben alles zu machen, wie es geht. Und viel ist da natürlich auch ungeordneter, als man es vielleicht so gerne hätte. Aber ist es in der Tat so, dass eben auch zum Beispiel diese Fähigkeit der Aufklärung und teilweise auch der Bekämpfung aus der Luft es möglich macht, dass ganz kleine Einheiten viel mehr selber entscheiden können. Also, ne, dass sie im Kriegsgeschehen viel unabhängiger sind und nicht immer sich rückversichern müssen, weil sie es vielleicht auch gar nicht können, eben im Kriegsgeschehen mit den höheren Hierarchien. Da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung, dass ja die einzelnen Soldaten oder zumindest die Einheiten unabhängiger werden, mehr entscheiden können. Und das wird dann auch ja in der Militärorganisation so gespiegelt.
Interessante Entwicklung. Du hast gerade schon erwähnt, dass die Ukraine so unfassbar viele Drohnen auch verlieren. Das geht sicherlich einher auch mit der Entwicklung der elektronischen Kriegsführung. Beide Seiten versuchen ja zum Beispiel, die Verbindung zwischen Drohnen elektronisch zu stören. Wie kann man sich denn das vorstellen?
Da geht es vor allen Dingen um Jamming. Das heißt, da wird mit elektronischen Störsendern die Verbindung zwischen Drohne und Pilot, Operateur, Operateurin gestört, gekappt. Was dann je nach Drohne bedeutet, die Drohne fliegt zurück, die Drohne bleibt in der Luft stehen, potenziell stürzt sie auch ab, zumindest nach einer Zeit, wenn sie vielleicht keinen Sprit mehr hat und kann auf jeden Fall nicht mehr gesteuert werden. In diesem elektronischen Bereich gibt es dann auch die Möglichkeit des Hackings, also wirklich sich in Drohnen einzuhacken und zu übernehmen. Das sehen wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, ist aber auch in diesem Bereich mit drin. Diese elektronischen Störmaßnahmen funktionieren eben vor allen Dingen so, dass sie die Verbindung zwischen Pilot oder Pilotin und Drohne stören. Der Punkt ist natürlich, wenn es diese Verbindung gar nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn die Drohne diese Verbindung gar nicht unbedingt braucht, dann wird diese Abfangmaßnahme halt schon wieder ad acta gelegt. Es kann natürlich auch so Dinge gestört werden, wie die Fähigkeit der Drohne, sich selber zu orten, dass sie nicht mehr weiß, wo sie ist. Ne? Also das ist nicht nur die Verbindung zwischen Pilot und Drohne, aber eben auch. Und dem kommt man dann bei mit mehr Automatisierung oder mehr Autonomie. Also es ist wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel, so ein Hin und Her. Das kennen wir viel aus der Militärtechnologie. Das ist jetzt nicht irgendwie Drohnen und Drohnenabfangsystemen zu eigen, aber das sehen wir hier ganz stark.
Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass ein Wahnsinnsentwicklungsmotor angeworfen wurde, oder? Also wie würdest du sagen, hat sich insgesamt Kriegstechnologie weiterentwickelt, seit vor anderthalb Jahren dieser Krieg angefangen hat?
Ja, das ist ein Riesenthema. Also das ist auch überhaupt kein Geheimnis. Kriege sind unglaubliche Innovationsdriver. Das war schon immer so. Im Krieg werden plötzlich Dinge möglich, die in Friedenszeiten entweder gar nicht möglich sind oder 20 Mal so lange dauern. Also wirklich, die Ukrainer machen teilweise in Wochen Sachen, die bei uns in Friedenszeiten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Also das ist keine Übertreibung. So Kriege sind eben auch immer Testlabore. Und es ist generell so, ich meine, wir haben seit etwa dem Jahr 2000 überhaupt eine starke Entwicklung in der Drohnentechnologie. Also wir sind vorher nicht so in die Geschichte gegangen, aber Drohnen gibt's eigentlich schon ganz schön lange. Ne? Wir hatten auch schon im Vietnamkrieg Drohnen und den Kosovo-Krieg und so weiter und so fort. Aber etwa seit der Jahrtausendwende hat sich da technologisch viel getan. Und das hat einfach damit zu tun, dass seit der Jahrtausendwende eben sich auch Smartphones und das iPhone und so weiter entwickelt haben. Das ist nämlich letztendlich dieselbe Technologie, also da geht es eben um Datenübertragung, da geht es um Sensorik, vor allen Dingen immer kleiner werdende Sensorik, Kameras etc. Und das hat eben auch der Drohnenentwicklung sehr stark geholfen. Also da gibt es schon lange jetzt eben Innovationsdriver. Aber ja, in der Not, und jeder Krieg ist eben eine Notsituation, wird da viel entwickelt. Was im Übrigen auch meines Erachtens dazu führen wird, dass die Ukraine aus diesem Krieg als wichtiger Drohnen Entwickler und Drohnenhersteller rauskommen wird. Wir haben wahnsinnig viele ukrainische Unternehmen, die da jetzt aktuell Dinge entwickeln. Nicht nur im Drohnenbereich, auch andere Softwarelösungen etc. Da tut sich gerade sehr viel.
Lass uns gleich auf jeden Fall noch über andere Technologien sprechen, die dort entwickelt werden. Mich interessiert vor allem dieser Punkt. Du hast gesagt, in der Ukraine wird jetzt ganz viel möglich, was man vorher so nicht erwartet hätte und in einer ganz, ganz schnellen Zeit. Mich interessiert, wie sich das auf andere Länder auswirkt. Denn auch hier sehen wir ja zum Beispiel, ganz, ganz lange hat der Bundestag sich immer wieder dagegen ausgesprochen, dass in Deutschland Drohnen bewaffnet werden. Jetzt hat sich diese Einstellung dazu verändert. Wie erlebst du das und wie bewertest du diese Haltungsveränderung?
Ja, der 24. Februar 2022 war innerhalb Europas schon ein sehr klarer Weckruf. In manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Also ich bin ja auch bei einem Think Tank, der sehr europäisch arbeitet. Wir haben überall Büros. Das heißt, es ist auch sehr Teil meines Jobs, auf die verschiedenen europäischen Länder zu gucken und mit denen in Kontakt zu sein. Ich sitze selber in Paris, davor in London. Das heißt, ich habe diese Debatten sehr verfolgt. In, sagen wir mal, Osteuropa war der Weckruf nicht ganz so groß, insofern, als dass man sich da immer schon der Bedrohung aus Russland bewusst war, aber auch generell einfach der Bedeutung von Verteidigungsfähigkeiten und das generell eigentlich schon was aufgebaut hat. In manchen Ländern wie Großbritannien und Frankreich, das sind auch eher Länder, die ja ihre Verteidigungsfähigkeiten durchaus für wichtig erachten und hochhalten, aber trotzdem kriegt das Ganze nochmal eine neue Dynamik. Und in Deutschland, das haben wir ja ganz klar gesehen, sind viele Menschen am 24. Februar aufgewacht und haben gesagt, wow, das hätte ich mir nie vorstellen können. Und das schließt nicht nur irgendwie Lieschen Müller und Heinz Müller mit ein, sondern nach eigener Aussage ja auch Annalena Baerbock und andere Leute, die eben so gesagt haben, das Wort Wehrhaftigkeit oder was auch immer hätte ich vor ein paar Monaten noch nicht in den Mund genommen. Und dann hatten wir ja am 27. Februar diese Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Und das war wirklich, also ich weiß noch genau, ich habe mir diese Rede angeguckt, und war, was heißt erstaunt, aber es war wirklich, er ratterte da eine Liste von Dingen runter, mit denen Leute wie ich sich seit einem Jahrzehnt und Kollegen seit Jahrzehnten beschäftigt haben. Ich würde schon sagen, also Deutschland ist da zum gewissen Grade aufgewacht und macht sich bewusst, dass ja Verteidigungsfähigkeiten wichtig sind, dass militärische Fähigkeiten nicht irgendwie nur böse sind und dass man sich damit auch verteidigen kann. Und in vielen anderen Ländern haben wir eben eine ähnliche Entwicklung. Also selbst Polen, wie gesagt, Polen musste man jetzt wirklich nicht erzählen, dass es da irgendwie eine Gefahr aus Russland gibt und dass militärische Fähigkeiten wichtig sind. Mhm. Aber auch die legen gerade ein Innovations- und Investitionsprogramm auf. Das ist unglaublich. Ich frage mich noch, wie sie das alles finanzieren wollen. Aber also da werden auch Milliarden für neue Fähigkeiten ausgegeben. Alle anderen europäischen Länder ja versuchen da auch ihre Fähigkeiten aufzubauen. Auch mehr zu machen, gemeinsam, European Sky Shield, diese Luftverteidigung habe ich vorhin schon angesprochen. Also da tut sich sehr, sehr viel und man guckt sich sehr genau an, was in der Ukraine passiert, welche Systeme gebraucht werden, was man selber nicht hat. Ach, Luftabwehr, Flugabwehr, total wichtig. Haben wir nicht, können wir nicht, müssen wir aufbauen. Da ist wahnsinnig viel in Bewegung. Wo das dann alles landen wird, beobachte ich und andere eben auch. Aber die Welt ist tatsächlich, sieht sehr anders aus für Verteidigungsministerien und andere vor und nach dem 24. Februar.
Da sind wir ja an einem wichtigen Punkt. Also einerseits ist jetzt plötzlich eine Zahlungsbereitschaft da, es ist auch plötzlich Geld für Militärtechnologie da. Dann sind wir an einem Punkt, wo sich die ganze Technologie unheimlich stark verändert. Aus meiner Beobachtung kommt aber beides nicht so wirklich zusammen. Wenn man sich jetzt anschaut, was vom Sondervermögen gekauft wird, dann sind das eigentlich Dinge, die bei der Industrie schon auf dem Hof stehen. Und wo man sich so fragt, werden die dann im nächsten Krieg noch gebraucht, wenn der sich jetzt so stark weiterentwickelt? Der Gründer von Helsing, einem KI-Verteidigungsunternehmen aus Berlin, hat neulich gesagt, eigentlich müssten wir die Zeitenwende für eine Technologiewende in der Verteidigungsindustrie auch nutzen. Wie siehst du das?
Ja, das ist eine Riesenherausforderung und leider ist die Antwort nicht so eindeutig. Also auf der einen Seite absolut. Wir sehen, dass neue Technologien eine Riesenrolle spielen und es ist ja auch nicht nur eine technologische Entwicklung irgendwie im militärischen Bereich, sondern auch im zivilen Bereich, also Stichwort KI. Das erleben wir ja dieser Tage ja täglich. Und dem muss die Verteidigungsindustrie begegnen und das tut sie auch. Mhm. Also dass es eben militärische KI-Unternehmen jetzt gibt und dass sie auch Aufträge kriegen, ist natürlich eine Sache. Und in langfristigen Projekten, nehmen wir mal FCAS, dieses deutsch-französisch-spanische gemeinsame Kampfflugzeug Plus, da ist auch wahnsinnig viel Technologie gedacht, die es so eigentlich noch gar nicht unbedingt gibt oder dass man die Möglichkeit mitdenkt, es später abzugraden oder dann noch aufzubauen, weil das eben ein langfristiges Projekt ist und das ein System ist, was irgendwie 2045 fliegen soll. Also das wird sehr stark mitgedacht. Die Herausforderung ist auf jeden Fall da, weil militärische Entwicklungen brauchen in der Regel Jahre, wenn nicht Jahrzehnte und das ist natürlich mit der technologischen Entwicklung sehr schwierig zu machen. Gleichzeitig warne ich auch immer so ein bisschen, als dass es sehr selten ist, dass neue Technologie kommt und die alte irgendwie komplett ersetzt. Mhm. Passiert manchmal, klar, als das Schießpulver kam, war Pfeil und Bogen nicht mehr so angesagt, jetzt mal blöd gesagt, aber ganz häufig kommt es leider eben obendrauf. Also das heißt, nur weil es jetzt irgendwie KI-unterstützte Zielerfassung gibt, heißt das nicht, dass der Panzer nicht mehr gebraucht wird. In der Regel ist es so, dass eher der Panzer dann die KI-unterstützte Zielerfassung hat. Mhm. Oder man sieht es auch ehrlich gesagt ganz klar in der Ukraine. Also ich und andere haben diesen Krieg auch bezeichnet als Erster Weltkrieg mit Technologie. Denn wir haben ja Schützengräben, wir haben Artillerie, wir haben eben die Panzer. Mhm. Das ist auch der Grund, warum eben diese 100 Milliarden, was ja so wahnsinnig viel klingt, auch eigentlich nicht reicht. Insofern als dass man, ja, wir kaufen jetzt gerade mal die Sachen fertig, die wir sowieso brauchten und nicht genug von hatten und in Anführungsstrichen alte Technologie und da kommt dann noch alles obendrauf, alles Neue obendrauf. Wahnsinnig schwierig. Und ja, nur noch ein letzter Satz zu diesen schnellen Geschwindigkeiten. Das ist so eine Herausforderung, das sieht man überall. Also auch das amerikanische Pentagon beschäftigt sich sehr viel damit, wie man denn zum Beispiel gut mit Startups zusammenarbeitet. Denn ja, Innovation kommt häufig aus neuen Firmen, aus Startups. Innovation dieser Tage kommt im Übrigen vor allen Dingen auch aus dem zivilen Bereich und gar nicht Unternehmen, die jetzt staatlich oder militärisch finanziert oder aufgebaut wurden.
SpaceX ist ein großes bekanntes Beispiel zum Beispiel,
absolut,
dieser Satellitenfirma.
Genau, oder spielt eine Riesenrolle in der Ukraine, können wir auch noch drüber sprechen. Aber ja, also wir hatten halt lange, lange Jahre, so ein bisschen seit dem Sputnik-Schock der 50er, die Situation, dass neue Technologie vor allen Dingen aus staatlich und militärisch finanzierter Forschung kam. Also GPS, das Internet und so weiter, war halt alles irgendwie militärisch, staatlich auch entwickelt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also die wirklich beeindruckenden Entwicklungen im KI-Bereich finden eben bei Google und Microsoft und so weiter statt. Und das bedeutet eben, dass Verteidigungsministerien überall auf der Welt mit diesen privaten zivilen Firmen zusammenarbeiten müssen. Das ist die Herausforderung. Mhm. Und dann eben diese Start-up-Komponente, als dass diese ewig langen Prozesse, die viele Verteidigungsministerien sich eben geleistet haben, auch eben einfach, weil wir Friedenszeiten hatten, das funktioniert für Startups gar nicht. Also blöd gesagt, die gehen dir pleite, wenn du sagst, wir machen hier einen Vertrag und vielleicht kriegst du in 3 Jahren da mal Geld für. So funktioniert das nicht. Und da wird wahnsinnig stark dran gearbeitet, das zu verbessern. Bedeutet aber eben auch, dass man auch mit Steuergeldern eben bereit sein muss, Dinge zu finanzieren, die dann vielleicht nicht klappen. Ne? Das ist ja immer so die Problematik an Startups. Dann investiert man vielleicht in Technologie oder in eine Firma, und das funktioniert dann nicht. Und dann ist das Steuergeld eben weg. Und diese größere Risikobereitschaft ist ein so ein Thema in der Diskussion. Ist schwierig von staatlichen Stellen, wird es aber letztendlich brauchen.
Ja. Interessant ist ja auch, dass es jetzt so ein bisschen so klingt, als wären die zivilen Firmen auch automatisch dabei und bereit mitzuentwickeln, wenn wir ein paar Jahre zurückdenken. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Project Maven, wo es bei Google diesen berühmten Walkout ging, also wo Mitarbeiter herausgefunden haben, unsere Bilderkennung wird hier für militärische Zwecke eingesetzt und das wollen wir gar nicht, und sich dagegen gewehrt haben. Google musste dann aufhören, mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenzuarbeiten. Hat sich diese Haltung da auch geändert? Wie erlebst du das? Verstehen sich Technologiefirmen inzwischen auch als Verteidigungsfirmen, die großen in den USA?
Das ist ein super wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder anspreche. Also zum einen, ich habe schon den Eindruck, dass es grundsätzlich eine etwas größere Bereitschaft gibt, auch militärische Anwendungen mitzudenken. Nach einer Zeit, in der das in der Tat sehr kritisiert wurde, im Übrigen eben auch in den europäischen Ländern und in Deutschland, wo das noch viel mehr ein Thema war. Das heißt nicht, dass alle Technologiefirmen irgendwie das ohne Probleme machen, aber ich habe den Eindruck, es hat sich so ein bisschen was getan. Aber für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser Krieg in der Ukraine ist für internationale Beziehungen ein ungewöhnlich klarer und schwarz-weißer Krieg. Was ich damit meine ist, es ist ein klarer Angriffskrieg eines Nuklearstaates, der ohne Grund und Rechtfertigung ein anderes Land, ein Nachbarland überfallen hat und da Kriegsverbrechen begeht, nachweislich. Natürlich gibt es Leute, die das alles nicht anerkennen und so weiter und so fort. Russland sieht das anders, aber zumindest auf der westlichen Seite gibt es halt sehr wenig tatsächliche Stimmen, die irgendwie sagen, das ist jetzt nicht so eindeutig und die Ukrainer sind irgendwie selber schuld oder was auch immer. Und das hat dazu geführt, dass für viele oder eigentlich für alle diese Firmen, die jetzt eine große Rolle in diesem Krieg spielen, und da geht es auch wirklich um Amazon, um Microsoft, um Google, also ne, Amazon stellt oder hat die Möglichkeit hergestellt, dass die Ukraine einen großen Teil ihrer Fähigkeiten in ihrer staatlichen Strukturen in die Cloud hochladen konnte. Also so von Katasteramt zu irgendwie Banking. Da hat Amazon direkt mitgeholfen. Google hat die ukrainischen Websites letztendlich unter so eine Art Schutzschild gestellt, als dass dann eben diese DDoS-Angriffe, diese Angriffe, die darauf basieren, dass man eben ganz viel Anfragen schickt, nicht funktionieren, weil eben Google so groß ist, dass es da nicht funktioniert. Das sind jetzt so Beispiele. Das war für diese Firmen nicht schwierig, diese Entscheidung zu treffen, als dass man eben gesagt hat, naja, natürlich sind wir hier auf der Seite der Ukraine, die sind unrechtmäßig angegriffen. Wir arbeiten im Übrigen sowieso schon mit der Ukraine zusammen und mit Russland irgendwie eher nicht. Unsere Regierungen positionieren sich klar, okay, keine Frage. Der Punkt ist nur, ich denke mir, was ist denn in einer zukünftigen militärischen Auseinandersetzung, wo das vielleicht nicht so eindeutig ist? Was ist es denn, wenn wir einen Krieg haben zwischen zwei Ländern, irgendwo anders, wo Unternehmen beide in beiden Ländern aktiv sind, wo man sagt, ja, das ist eine Auseinandersetzung und es ist ein Krieg und irgendwer hat angegriffen, aber es ist irgendwie nicht so schwarz-weiß. Wie positionieren sich Firmen da und überhaupt, wie treffen sie eigentlich diese Entscheidung? Also ich sag Firmen immer, ihr solltet Prozeduren kreieren, um in so einem in so einer Notfallsituation in der Lage zu sein, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Wer entscheidet denn, auf welche Seite man sich stellt oder ob man sich positioniert?
Es gibt ja ein ganz prominentes Beispiel jetzt für so eine Entscheidungsfindung. Das ist Elon Musk mit SpaceX, mit der Raketenfirma. Die haben ja das Satelliteninternet zur Verfügung gestellt. Und dann gab es immer wieder diese Diskussion, was ist jetzt mit diesen Satellitendaten erlaubt und was nicht? Also ganz konkret Drohnensteuerung. Können Drohnen auch über Gebiet gesteuert werden von der Ukraine, das gerade von Russen besetzt ist? Ne, da war diese Frage, kann ein Mensch das entscheiden und welche Macht hat der? Also was ist denn da deine Erkenntnis aus dieser Situation und was würdest du sagen, wie müssen Staaten mit dieser Wahnsinnsmacht bei Unternehmen in Zukunft umgehen?
Ja, ich meine, die Erkenntnis ist, dass es eine ziemliche Abhängigkeit in gewissen Bereichen gibt. Also Starlink ist genau das richtige Beispiel. Es ist mir nicht klar, ob ohne Starlink die Länder in der Lage gewesen wären, der Ukraine diese Internetkonnektivität zur Verfügung zu stellen. Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Insofern, da gibt es staatliche Abhängigkeiten von Privatfirmen, was an sich bedenklich ist. Besonders bedenklich, wenn es sich um Firmen handelt, die ja von jemand geleitet wird, der schon mal auch seine Meinung ändert. Und wir reden natürlich auch einfach von amerikanischen Firmen. Das ist auch für Europa ein Riesenthema. Gleichzeitig gibt es auch die andere Seite der Medaille, dass Firmen oft nicht richtig kontrollieren können, wie ihre Systeme eingesetzt werden. Also das Beispiel wäre der Drohnenhersteller, der chinesische Drohnenhersteller DJI, die stellen weltweit die meisten Hobbydrohnen her. Mhm. Eigentlich verkaufen die schon seit Monaten, jetzt schon über einem Jahr, in der Ukraine und Russland nicht mehr, ist aber trotzdem die meistgenutzte Drohne auf diesen Schlachtfeldern. Also die können das gar nicht beeinflussen letztendlich. Staaten müssen sich viel stärker überlegen, welche Fähigkeiten sie selbst haben wollen und selbst zur Verfügung stellen wollen, wo sie bereit sind, Abhängigkeiten von Unternehmen zu schaffen. Und vor allen Dingen muss es eine viel engere Verknüpfung mit Unternehmen geben, auch schon in Friedenszeiten, dass man eben darauf vorbereitet ist, wenn etwas passiert, ja, dass man in der Lage ist, sich da auch die Kommunikationswege offen zu haben und zu sagen, hier brauchen wir eure Hilfe. Und wie gesagt, die Unternehmen müssen auch selber darauf vorbereitet sein, da Entscheidungen zu treffen. Das ist schwierig.
Kommen wir nochmal zu dem Punkt, in Zukunft wird sich noch viel, viel stärker alte Technologie mit neuer Technologie verknüpfen. In der Verteidigungsbranche setzt sich auch immer mehr dieser Begriff der softwaredefinierten Verteidigung durch. Was gibt's da? Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie Drohnen sich entwickelt haben im Laufe des Krieges. Was gibt's da zu beobachten? Welche Rolle spielt Software?
Ja, absolut. Da versucht man so einen guten Term zu finden, weil es nicht alles künstliche Intelligenz ist und auch der Begriff nicht so richtig klar ist. Da geht es viel darum, dass existierende Systeme, man spricht auch von Legacy Systems, also eben der Panzer, der da schon steht, durch Software-Updates oder Kombination mit neuer Software besser gemacht werden. Zum Beispiel eben Zielerfassung. Also Palantir, diese US-amerikanische Datenanalysefirma, ist ganz aktiv und hilft den Ukrainern, mit eben ihrer Software Ziele besser zu erfassen und zu zerstören und das schneller zu machen. Satellitenbilder Analyse. Wir hatten von Helsing gesprochen, das ist bekannt, dass die da zum Beispiel eben helfen, den Ukrainern Daten von Satelliten, Bilder von Satelliten viel, viel schneller und besser zu analysieren. Also Sachen, die irgendwie 2 Stunden gedauert haben, dauern jetzt ein paar Minuten. Da hilft eben Software auch. Systeme zusammenzuschalten ist auch ein ganz wichtiges Thema. All sowas wird mit Software, teilweise mit künstlicher Intelligenz, teilweise auch mit programmierter Software gemacht.
Genau, es gibt diese Battle-Management-Systeme, jetzt quasi Betriebssysteme für den Krieg. Was wissen wir darüber eigentlich ganz genau?
Also wir wissen, die Datenlage ist da ein bisschen schwierig. Wir wissen teilweise, was die Verteidigungsministerium oder das Verteidigungsministerium in der Ukraine sagt, dass sie, mit wem sie eben zusammenarbeiten. Wir wissen die Firmen, also ich hatte jetzt Palantir genannt, weil eben da der CEO ist es, glaube ich, auch recht viel zugesagt hat. Wir kennen natürlich nicht die Details, also ich jetzt sowieso nicht, dafür bin ich da technologisch nicht gut genug drin, aber generell, wir kennen da jetzt nicht die Details, weil das ja auch eben ein aktives Kriegsgeschehen ist. Aber was wir eben wissen, ist dass da Software und KI-unterstützte Software hilft, Prozesse zu beschleunigen vor allen Dingen, mehr Menschen zusammenzuschalten, mehr Sensorik mit einzubinden und letztendlich ja alles schneller, besser und effizienter zu machen, was ja so das Versprechen eben von diesen Software- und KI-unterstützten Systemen ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
KI ist ja das Megathema gerade, was sich im Zusammenhang mit Krieg alle immer darunter vorstellen, sind autonome Systeme, die selbst Entscheidungen treffen. Gibt es in diesem Sinne schon KI auf dem Gefechtsfeld?
Ja, also was wir zumindest in der Ukraine sehen, ist, dass es weniger irgendwie jetzt das eine KI-unterstützte System, gerade das eine autonome System gibt. Es gibt mehr Autonomie auf dem Schlachtfeld. Nicht mal immer unbedingt KI unterstützt, das geht auch anders, aber es gibt mehr davon. Aber aktuell sehen wir eher, dass KI so ein bisschen überall, wie Elektrizität oder was anderes, wirkt und ja bestehende Systeme besser macht. Mehr als, dass es jetzt das eine System gibt wie der Terminator oder ich weiß es nicht. Maschinenautonomie ist ein großes Thema. Da geht es auch viel zum Beispiel um Drohnen, also unbemannte Systeme, die durch Hilfe von KI in der Lage sind, mehr autonom zu entscheiden. Also sprich, da wird einfach ein Pilot oder ein Operateur ersetzt oder weitestgehend ersetzt, dass das System in der Lage ist, viele Dinge einfach selber zu machen. Wir hatten besprochen, das hängt damit zusammen, dass das gut ist, wenn man Flugabwehrsysteme überlisten will. Es macht auch viele Dinge schneller. Da wird viel entwickelt, da gibt es auch einiges. Das ist jetzt noch nicht, soweit ich das aktuell sehen kann, das allergrößte Thema in der Ukraine. Also da die autonomen Systeme, über die wir reden, sind eher so diese iranischen Kamikaze-Drohnen, die Russland einsetzt. Mhm. Die sind jetzt nicht wahnsinnig schlau, aber davon gibt es viele und sie ja fliegen weitestgehend auch autonom oder zumindest automatisiert und stellen die Ukraine da vor große Herausforderungen. Aber es ist jetzt nicht der eine Terminator-Roboter auf dem Schlachtfeld.
Zugleich hat der ukrainische Verteidigungsminister schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, dass der nächste Krieg mit KI entschieden werden könnte. Würdest du das unterschreiben?
Ja, aber es kommt halt drauf an. Also es ist immer sehr schwierig. Jeder Krieg hat natürlich so seine eigenen Besonderheiten. Und auch was wir in der Ukraine jetzt sehen, das ist natürlich auch irgendwo der Ukraine eigen. Also das ist ein Landkrieg. Die maritime Elemente spielen eine geringe Rolle. Die Luftwaffen sind weitestgehend neutralisiert. Es ist auch ein Krieg, in dem es viel Rückzugsbereich gibt. Also es sind alles nur Sachen, um zu sagen, was in einem Krieg so ist, muss im nächsten nicht so sein. KI spielt schon eine Rolle. Und ja, die überlegene Technologie hilft sehr stark. Das ist ja auch ein Grund, warum wir die ganze Zeit darüber reden, dass eben die Ukraine die neuesten westlichen Systeme haben will. Warum? Mhm. Ja, weil die technologisch überlegen sind. Und eben ein Leopard-Panzer, weiß ich nicht, wie viele T-72 aufwiegt. Das ist ja letztendlich einfach nur, weil die Technologie stärker ist. Ich finde es ein bisschen, ich bin immer sehr abgeneigt, auch eben als jemand, die wissenschaftlich sich lange mit diesem Thema der Technologie im Militärischen auseinandergesetzt hat. Ich bin immer abgeneigt zu sagen, die eine Technologie entscheidet's. Bei KI, wenn wir jetzt wirklich von irgendwie der Superintelligenz sprechen, kann das so sein, aber da sind wir noch nicht und kommen vielleicht auch nie hin. Einfach nur in Anführungsstrichen KI-unterstützte Systeme, ja, werden viel besser und effizienter und möglicherweise auch billiger machen. Und das kann dann auch einen Krieg entscheiden. Aber ich bin vorsichtig zu sagen, das ist das eine entscheidende Element, weil letztendlich ja gibt es dann eben doch immer noch den sogenannten Nebel des Krieges, Friktion und so weiter und so fort. Andere Dinge, die eine Rolle spielen, würde ich jetzt nicht nur auf KI setzen.
Mhm. Wir haben jetzt schon über die Learnings auch für Deutschland aus dem Krieg in der Ukraine gesprochen. Was sind aus deiner Sicht oder was ist der wichtigste Punkt für die Bundeswehr jetzt im nächsten Jahr? Was muss angegangen werden vor diesem Hintergrund?
Der eine wichtige Punkt ist immer schwierig, weil in der Bundeswehr es viele Lücken gibt, das wissen auch alle. Naja, also ich würde jetzt aus dem Krieg in der Ukraine letztendlich die Lehre ziehen, dass neue Technologien auch immer nur so gut sind, wie sie denn integriert sind in bestehende Organisationsstrukturen. Also neue Technologien zu haben, ist gut und wichtig, aber besonders gut ist es, wenn man sie eben auch direkt nutzen kann und sie nicht alleine auf weitem Feld stehen, sondern in die Organisation integriert sind. Da müssen wir auf jeden Fall reingucken und nicht einfach nur sagen, wir brauchen jetzt das schicke neue System XY, sondern wo passt es in die Bundeswehr rein? Welche Lücke füllt man? Was wird vielleicht auch davon ersetzt? Das ist, glaube ich, eine Lehre, die sehr wichtig ist.
Und wenn ich dir ein, zwei Punkte mehr gegeben hätte?
Naja, also für mich ist es extrem interessant, die wichtige Rolle, die Privatunternehmen spielen. Haben wir jetzt ja viel darüber gesprochen, aber meines Erachtens muss die Bundeswehr, aber auch wirklich die Bundesregierung, sich viel stärker noch mit Privatunternehmen vernetzen, dass man in der Lage ist, im Kriegsfall auch mit ihnen eben zusammenzuarbeiten. Das ist eine Lehre, die glaube ich sehr wichtig ist. Und vielleicht noch als Rausschmeißer, was wir relativ wenig besprochen haben, ist die Tatsache, dass Technologien es auch wirklich möglich gemacht haben, für Einzelpersonen letztendlich in dieses Kriegsgeschehen in irgendeiner Weise involviert zu sein. Also wir haben quasi die Amateur-Hacker und die Amateur-Datenanalysten, die auf dem anderen Kontinent sitzen und tatsächlich ja letztendlich eine Rolle auch in diesem Krieg spielen, oder auch die Unterstützer per Crowdfunding, die dann Tausende von Drohnen gekauft haben für die Ukrainer. Das ist auch eine ganz spannende Entwicklung, die auch mindestens indirekt mit neuen Technologien zu tun hat und auch das muss man sich zumindest bewusst machen. Inwieweit man das jetzt als Bundeswehr oder Bundesregierung direkt nutzen kann, ist sehr schwierig. Aber das sollte einen zumindest auch in dem nächsten Krieg dann nicht überraschen, dass plötzlich ja Twitter-Kampagnen tatsächlich eine Rolle spielen.
Ist Boris Pistorius denn der richtige Verteidigungsminister, um mit dieser Aufgabe umzugehen?
Also meines Erachtens hat der Verteidigungsminister bisher eine sehr gute Figur gemacht, ist sehr viele Dinge sehr richtig angegangen. Es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen, aber ja, also er sagt und macht, soweit ich das einschätzen kann, bisher die meisten richtigen Dinge. Es ist auch nicht nur sein Job, insofern als das ja ist auch so eine Regierungs- und tatsächlich gesamtgesellschaftliche Anstrengungen in Deutschland geben muss, um die Sicherheitsverteidigungspolitik auch wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber ich würde ihm bisher sehr gute Noten geben. Es ist aber auch eine riesige Herausforderung, dieses Schlachtschiff Bundeswehr und Verteidigungsministerium da herumzureißen oder in die richtige Richtung zu senden. Aber er macht es mit sehr viel Elan und doch offensichtlich auch den richtigen Ansätzen, soweit ich das beurteilen kann.
Der Verteidigungsminister hat sich schon einen guten Ruf erarbeitet. Das gilt für dich auf jeden Fall auch. Willst du eigentlich immer in der Wissenschaft bleiben oder könntest du dir auch mal eine aktivere Rolle in der Sicherheitspolitik vorstellen?
Das habe ich früher immer gedacht. Ich weiß es dieser Tage gar nicht. Also was wirklich klar ist, ist, dass ich habe sehr hohen Respekt vor jedem, der diese Entscheidung treffen muss. Wir sprachen davon, ja, was kaufe ich denn und was lasse ich weg? Finde ich wahnsinnig schwierig. Als Wissenschaftlerin kann ich quasi immer alles fordern und sagen, brauchen wir alles. Und ihr schaut, wo das Geld herkommt. Ja, reizen würde es mich natürlich. Ob es konkret dazu kommt, das wird sich zeigen und in welcher Art und Weise. Aber klar, das Ganze nochmal von innen zu sehen, wäre sicherlich auch mal sehr spannend.
Dann warten wir ab und sind auch gespannt. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, Ulrike.
Ja, sehr gerne. Danke.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tolle Unterstützung von Marcel Joschko und Benedikt Burkhardt und von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns von hier nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.